Jesus hat bessere Augen, als wir sie haben. Aber er kann unsere Augen auch trainieren. Lasst uns gemeinsam lesen diese Geschichte, eben die Heilung der verkrümmten Frau am Sabbat. Die finden wir in Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Lukas 13, 10 bis 17. Ich lese das jetzt nach meiner Lutherbibel. Und er lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, mussten sich schämen alle, die gegen ihn gewesen waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Als ich diesen Text gelesen habe, oder an diesen Text, den ich gelesen habe, möchte ich nun 3 Fragen stellen. Erstens, was bedeutete das Heilungsereignis für die Menschen, die es miterlebt hatten? Zweitens, was bedeutet das Heilungsereignis für die geheilte Frau? Und drittens, was bedeutet das Heilungsereignis für mich? Wenn die Evangelisten, also zur ersten Frage jetzt, was bedeutete das Heilungsereignis für die Menschen, die es miterlebt haben? Wenn die Evangelisten von Heilungen berichten, dann hat es oft Auswirkungen nicht nur auf den Geheilten, sondern bewirkt regelrechte Erschütterungen in der Umgebung des Geheilten. Denken wir nur an den Blindgeborenen, dessen Heilung einen aufwendigen Prozess vor den Pharisäern zufolge hatte, mit Zeugenbefragung, mit Beratungen, mit Verhören und sogar mit Ausschlussverfahren. Oder die Heilung der Besessenen am See, denen Jesus die bösen Geister austrieb und ihnen erlaubte, in die Schweineherde zu fahren. Der unmittelbare wirtschaftliche Schaden, der war immens. Aber die Einbuße an geistlichen Schätzen dadurch, dass sie Jesus aus ihrer Region fortschickten, die ist gar nicht zu beziffern. Ganz anders geht diese Geschichte aus für die Synagogenbesucher. Wir versetzen uns jetzt in die Lage der Anwesenden, derer, die am Sabbat dabei waren. Wir lesen in Vers 17 am Ende: Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Freude ist passiert. Aber um diese Freude richtig zu verstehen, wir müssen uns ja in die Gedankenwelt der damaligen Zuhörer hineinversetzen, da müssen wir vielleicht noch eine andere Geschichte hinzunehmen. Und die finden wir in Markus 1, 21 bis 34. Markus 1, 21 bis 34. Denn aus der Geschichte, die ja auch ihre Dramatik hat, wissen wir ja, dass sich nicht alle Leute gefreut haben. Denn es mussten sich einige schämen. unter ihnen auch der Synagogenvorsteher. Also was hat es mit der Freude auf sich, die hier entstanden ist? Markus 1, 21 bis 34, Jesus in Kapernaum. Und sie gingen hinein nach Kapernaum, alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, der schrie: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme, fahre aus von ihm. Der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall im ganzen galiläischen Land. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Und da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Das ist der Abschnitt gewesen. Und hier haben wir in diesem Abschnitt gleich drei Heilungsgeschichten. Auf einmal. Zunächst war da ein Notfall. Na, das ist doch ein Notfall, wenn in der Gemeinde einer aufsteht und rumbrüllt. Während des Gottesdienstes stört ein Besessener ganz kräftig die sabbatliche Andacht. Jesus handelt und unter seinem vollmächtigen Befehl verlässt der böse Geist den Menschen. An dieser Stelle entsteht keine Diskussion, ob Jesus am Sabbat heilen durfte oder nicht. Keine Diskussion. Der dortige Synagogenvorsteher wird ihm sogar dankbar gewesen sein, denn ohne Jesu Eingreifen hätte man den Gottesdienst gleich abbrechen können. Das war jetzt Heilung Nummer 1. Keine Diskussion. Nach dem Gottesdienst treffen sich ein ganzer Haufen Männer und vielleicht auch einige Frauen im Hause des Petrus. Aber die Stimmung ist gedrückt, denn die Schwiegermutter des Petrus, des Gastgebers also, ist krank. Und wenn das Team um den Gastgeber herum nicht ganz funktioniert, dann ist das auch ein Notfall. Zweiter Notfall. Sie hat das Fieber oder hohes Fieber, wie Lukas es ausdrückt. Sie informieren Jesus und bitten ihn zu helfen. Und Jesus hilft gerne. Petrus Schwiegermutter verlässt das Krankenlager und versorgt die ganze Mannschaft. Gab es eine Diskussion in dieser Geschichte, an dieser Stelle? Es wird nichts berichtet über Diskussionen. Ich vermute, dass es die Jünger etwas Überwindung gekostet haben könnte, ihren Meister hier um ein Wunder zu bitten. Und warum? Nun, sie waren jüdisch erzogen und aufgewachsen mit all den anderen Leuten in der Gegend. Am Sabbat teilte man seine Aktivitäten sehr genau ein. Man tat nur, was unbedingt getan werden musste. Und das sehen wir jetzt auch ganz schön an der dritten Heilungsgeschichte, denn wir sehen daran, was nach Sonnenuntergang passiert. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Das ist die Haltung des Synagogenvorstehers. Was hat denn die ganze Stadt an diesem Sabbat nach dem Gottesdienst getan? Was haben sie getrieben in ihren Wohnungen? Sie haben offensichtlich nur da gesessen und gewartet, ganz sehnsüchtig auf den Sonnenuntergang. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Auf den Sonnenuntergang gewartet? Die Sonne, da ist die Sonne und das Fußballspiel beginnt gleich. Und ich als Kind, na klar, dann hat man gewisse Sachen am Sabbat nicht gemacht. Nicht? Dann durfte man nicht Fernsehen gucken. Und dann, als der Sabbat vorbei war, dann durfte man das alles wieder. Ist das nicht grotesk? Die gehen nach dem Gottesdienst nach Hause und warten auf den Sonnenuntergang. Warum? Damit sie sich dann endlich von Jesus heilen lassen können. Ist das nicht komisch? Die Sabbat-Auffassung des Synagogenvorstehers von Lukas 13 war also keine Einzelmeinung, sondern gehörte offensichtlich zum allgemeinen Sabbatverständnis der damaligen Zeit. Ich frage mich, was Jesus gemacht hätte, wenn die ganze Stadt mit ihren Kranken schon am Nachmittag sich vor dem Hause des Petrus versammelt hätte. Folgt man seinem Bild vom Ochsen und Esel, den man auch am Sabbat zu Tränke führt, dann muss man doch annehmen, dass er auch am Sabbatnachmittag schon gerne tätig geworden wäre. Mittagsschlaf hin oder her. Jesus steht hier am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Er scheint zunächst seine Mitmenschen beobachten zu wollen. Was erwarten Sie von ihm? Welche Segnungen rufen Sie ab? Das vielleicht zaghafte Begehren der Familie des Petrus. Ah, Meister, meine Schwiegermutter ist krank. Kannst du nicht was tun? Dieses zaghafte Begehren der Familie des Petrus wird genauso selbstverständlich erfüllt wie die politisch korrekte Vorgehensweise, erst nach Sonnenuntergang mit der Arbeit des Heilens zu beginnen. In dieser Phase seines Wirkens greift er nicht ein in die unterschiedlichen Sabbatkonzepte seiner Mitmenschen. Er lässt sie nebeneinander stehen, auch wenn sie ein falsches Verständnis von seiner Güte und Hilfsbereitschaft offenbaren. Am Ende von Markus sind die Menschen in Kapernaum gesund. Sie sind gesund, aber wir wissen nicht, ob sie in ihrem Sabbatverständnis auch glücklich sind. Kommen wir zurück zu Lukas 13. In der Zwischenzeit war Jesus einige Male in die Kritik geraten bei den Pharisäern wegen seiner angeblich liberalen Sabbatauffassung. Und bei der Heilung in Lukas liegt eine besondere Situation vor. Er hat ja die Frau geheilt und kritisiert worden ist er schon oft wegen seiner Heilungen am Sabbat. Aber diesmal passiert etwas Neues. Das hatten wir so noch nie. Da wird nicht er angegriffen vom Synagogenvorsteher, sondern wen greift er an? Die Gottesdienstbesucher. Da wird es dem Heiland aber doch zu bunt. Und er ergreift vehement Partei für seine durch frommes Gehabe unterdrückten Volksgenossen. Seine Kritik der geheuchelten Frömmigkeit ist so deutlich und unwiderlegbar, dass seine Gegner sich schämen müssen. Vom Volk aber heißt es, alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Die erste Frage, die wir an den Text gestellt hatten, lautete, was bedeutet das Heilungsereignis für die Menschen, die es miterlebt hatten? Hier ist die Antwort. Das Volk freute sich über die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Ja, dadurch lernten sie wieder, dass man sich über den Sabbat freuen kann, dass des Herrn Tag eine Lust ist und genug Gottesgeschenke bereithält. Und dass sie sich hoffentlich nie wieder den Nachmittag damit verbringen, da zu sitzen und auf den Sonnenuntergang zu warten. Die zweite Frage an den Text lautete: Was bedeutete das Heilungsereignis für die geheilte Frau? Um das beantworten zu können, muss man sich einmal in diese Krankheit und mit dieser Krankheit selber befassen. Wenn ein Krankheitszustand mit den Worten beschrieben wird, und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten, dann denken wir sogleich an eine rheumatische Erkrankung der Wirbelsäule, konkret an die Spondylitis ankylosans. Zu Deutsch verbiegende, versteifende Wirbelentzündung oder auch Morbus Bechterew. Das Wort habt ihr vielleicht schon mal gehört. In Deutschland liegt das Vorkommen dieser Erkrankung bei knapp unter 2% der Bevölkerung. So eine Gemeinde von etwas über 100 Gliedern, da müssten 2 dabei sein. Sie beginnt meist im jungen Erwachsenenalter und es vergehen oft 5 bis 7 Jahre, bis eine Diagnose gestellt werden kann. Schmerzen und Bewegungseinschränkungen sind die Hauptbeschwerden dieser Erkrankung, aber durch gezielte Gymnastik und geeignete Medikamente kann meist die Beweglichkeit erhalten werden. In schweren Fällen kommt es zu der typischen Verkrümmung und Versteifung der Wirbelsäule. Ursache für diese Verkrümmung ist die, das ist jetzt was Anatomisches, nicht? Ist die Schrumpfung des vorderen Längsbandes der Wirbelsäule. Wenn ihr euch die Wirbelsäule so vorstellt, die hat ja so eine S-Kurve und das vordere Längsband, das ist so eine bindegewebige Struktur anatomisch, die schrumpft und verhärtet sich. Und wenn es im vorderen Bereich schrumpft, na klar, dann werden wir krumm. Das hat natürlich erhebliche Einschränkungen des Gesichtsfeldes zur Folge. Der Blick bleibt im Wesentlichen auf den Boden gerichtet. Man kann dem, mit dem man redet, nicht in die Augen schauen. Auch die Atmung ist beeinträchtigt. Laut singen, so wie wir es hier immer gerne machen, laut singen oder die Stimme zu erheben, das ist kaum möglich. Andererseits handelt es sich um eine Erkrankung, die nicht lebensgefährlich ist und man kann damit sehr alt werden. Aber ihr seht, dass das Leben dann nicht so angenehm ist. Und diese liebe Schwester, von der berichtet wird, die ist an diesem Tage unter den Anbetenden. Man kennt sie seit 18 Jahren so. Vielleicht fragt man sich, was sie wohl verbrochen hat, dass sie so leiden muss. Vielleicht begegnet man ihr aber auch mit Achtung und Respekt, denn sie könnte auch ein Vorbild für demütiges Dulden sein. Jesus sieht diese Schwester an diesem Sabbat offensichtlich zum ersten Mal im Gottesdienst. Und obwohl sie kein akuter Notfall ist, ist ja eine chronische Erkrankung, sie ist kein akuter Notfall. Obwohl sie kein akuter Notfall ist, kann er es nicht ertragen, sie so zu sehen. Nein, so hatte er den Menschen doch nicht geschaffen, dass er seinen Blick nicht frei zum Himmel erheben kann, dass er seinen Schöpfer nicht mit froher Stimme loben kann. Er liebt seine Geschöpfe so sehr, dass diese Tochter Abrahams keine Minute länger mehr gebunden sein darf. Er ruft sie zu sich. Damit beginnen viele gute Sachen in der Bibel, müsst ihr mal darauf achten. Er ruft seine Jünger zu sich, sprach zu ihnen. Die Kinder ruft er zu sich. Ja? Also er ruft die Frau zu sich. Sie tritt zu ihm und kann vielleicht aus den Augenwinkeln sehen, wer da mit ihr spricht. Und er spricht zu ihr: Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und er legt die Hände auf sie. Und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Jetzt aber, wie versteht ihr das? Vorhin haben wir doch noch gelesen, dass diese Frau einen Geist hatte, der sie krank machte. Dann müssten wir doch erwarten, dass Jesus diesen Geist anspricht und sagt: Geist, lass diese Frau in Ruhe. Stattdessen wendet er sich an die Frau und sagt: Frau, sei frei von deiner Krankheit. Macht Jesus das jetzt so, wie später der Vorsteher der Synagoge, der Jesus tadeln wollte, jedoch die Menschenmenge anspricht? Wir wollen nachher nochmal auf diese Frage eingehen. Nachdem Jesus ihr also diese Krankheit ausgeredet hat, legt er seine Schöpferhände auf sie und löst die Verhärtungen und die Schrumpfungen des vorderen Längsbandes, das kann er als Schöpfer, sodass sie sich augenblicklich aufrichten kann. Und ist es nicht herrlich, was tut sie als allererstes? Sie preist Gott. Sie kann um sich blicken, sie kann ihre Stimme erheben und froh Gott preisen. Was bedeutet also das Heilungsereignis für diese Frau? Antwort: unbändige Freude und eine ganz neue Sicht auf die Welt. Nun zur dritten Frage: Was bedeutet das Heilungsgeschehen für mich? Diese Frage ist natürlich weit wichtiger als die beiden vorausgegangenen, denn bisher haben wir uns nur in Personen einer biblischen Geschichte hineinversetzt. Nun aber sind wir an der Reihe. Eine Frage hatten wir vorhin zurückgestellt, als uns auffiel, mit wem Jesus sich denn beschäftigte. Mit dem bösen Geist oder mit der Frau? Mit dem bösen Geist, den es auszutreiben galt, oder mit der Frau und ihrem Lebensproblem? Frau, sei frei von deiner Krankheit. So lesen wir in der Luther-Übersetzung. In der Elberfelder Bibel, da wird dieser Begriff, den Luther mit Krankheit übersetzt, Asthenia, mit Schwäche wiedergegeben. Man kann genauso gut Schwäche übersetzen wie Krankheit. Das lässt dieses Wort zu. Da hört sich das dann folgendermaßen an. Ich lese mal nach der Elberfelder. Und siehe da, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte, und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Ich finde, das ist noch eine Stufe härter. Kein Befehl mehr, sei los, sondern eine Feststellung: du bist gelöst von der Schwäche. Ich kenne meine Schwäche. Jeder von euch kennt seine Schwäche. Das sind die Dinge, mit denen wir zu tun haben, die Dinge, die uns manchmal binden. Auch das lässt der Text zu, dass wir daran denken. Es geht hier nicht scheinbar um einen bösen Geist, der irgendwas Schlimmes an der Frau gemacht hat, sondern es geht um eine Schwäche, die wir ja auch an uns wahrnehmen und beobachten können. Du bist gelöst von deiner Schwäche. Was sagt Jesus heute zu mir, wenn er mich so sieht im Gottesdienst? Ich bin zwar nicht verkrümmt, aber vielleicht habe ich auch so etwas wie einen Geist der Schwäche. Oder hat er mich? Oder schlimmer noch, pflege oder kultiviere ich vielleicht einen Geist der Schwäche? Verzichte ich auf geistliche Gymnastik und werde dann langsam krumm und krümmer geistlich? Wenn du diese Frage für dich bejahen kannst, dann weißt du ja jetzt, wie Jesus in seiner unendlichen Liebe und Güte über dich denkt. Keine Minute länger sollst du von deiner Schwäche niedergedrückt werden. Komm her zu mir, ich mach dich frei durch meine Gnade. Es ist jetzt 32 Jahre her, da ist mir ein Bibeltext ins Auge gefallen. Ich will euch kurz erzählen, wie das ging. Dieser Text hat mich sehr beeindruckt, weil er mich so plötzlich getroffen hat. Ich war gerade fertig geworden mit meinem Studium, hatte meine erste Stelle angetreten in Bochum und war ja ein junger Berufsanfänger mit allen Unsicherheiten, die man so haben kann, in einer neuen Stelle, Man fängt ja immer ganz unten an in einer neuen Stelle. Und dann gab es damals in der Bochumer Innenstadt so eine Kampagne. Da waren in der Stadt ganz viele große Plakate aufgestellt mit Bibeltexten. Und die waren großformatig, so wie, ich sehe gerade die Kelly, wie sie immer so großformatige Sachen macht. Das gab es also damals schon, große Plakate, Bibeltexte. Und dann ging ich in die U-Bahn runter und da stand unvermittelt: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Meine Gedanken damals waren etwa so: Wenn das stimmt, dass Gott uns nicht den Geist der Furcht gegeben hat, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, dann müsste mein Leben ja ganz anders sein, als es jetzt ist. Nicht Unsicherheit und Selbstzweifel. Wo ist denn die Kraft? Für Paulus, der diesen Text geschrieben oder gesagt und hat aufschreiben lassen, für Paulus spielte die Kraft in seinen Briefen immer eine große Rolle. Zum Beispiel lesen wir davon, dass er auf seiner zweiten Missionsreise nach Korinth kam. In Apostelgeschichte 18, Vers 4, da lesen wir: Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Und jetzt fragt euch mal, das war also in Korinth, das war ganz weit weg von Jerusalem, und fragt euch mal, aus welchem Grunde sollten die korinthischen Griechen einem gewissen Paulus von ganz weit weg glauben, der ihnen etwas von einem gewissen Jesus erzählte, der vor ein paar Jahren gestorben war und auferstanden sein soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da lange zugehört hätte. Aber woher kam denn der große Erfolg, den Paulus mit seiner Botschaft hatte? Verse 7 und 8, Apostelgeschichte 18. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titus Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Woher kommt dieser Missionserfolg? Paulus erklärt es folgendermaßen, und zwar im Korintherbrief macht er das. Das, was wir gerade gelesen haben, war ja Apostelgeschichte. Das war die Geschichte, wie es erzählt wurde, wie es war. Und jetzt kommt eine Reflexion des Paulus in einem seiner Briefe. Er schreibt an die Korinther, 1. Korinther 2, Vers 4, Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wie hat sich Gottes Kraft in Korinth erwiesen? Jetzt bleibe ich mal einfach bei dem, was ich aus der Bibel lese. Gab es da viele Wunder und Heilungen? Ja, gerade in Korinth haben wir nichts davon gelesen. Aber wie haben die Korinther Gottes Kraft kennengelernt? Da hilft uns wieder Paulus weiter, wenn er in seinem Brief weiter schreibt, 1. Korinther 6, 9 bis 11, da lese ich mal nach Schlachter. Da erinnert er sie an das, was sie erlebt haben. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Ist diese Aufzählung nicht eindrucksvoll? Er spricht nicht von Kranken und Lahmen und sonst wem, sondern er spricht von Leuten, die charakterliche Schwächen und Mängel hatten. Habt ihr schon mal gehört, dass irgendjemand es geschafft hat, aus einem Knabenschänder einen Menschen mit normal gesunden Empfindungen zu machen? Also die Statistiken sagen etwas ganz anderes. Die sagen, dass das praktisch nicht erlebt wird in unserer Gesellschaft. Bei allen toll ausgebildeten Psychologen, die wir haben, bei den besten Methoden, die wir haben. Wenn Paulus dann sagt, solche sind etliche von euch gewesen, dann wird die Sache wirklich spannend. Wenn man miterleben kann, wie dass Menschen, die eine Gefahr für ihre Umwelt waren, ihren Lebensstil so vollständig ändern, sodass sie nun ein Segen für ihre Mitmenschen sind, dann muss man beeindruckt sein von der Kraft, die da wirkt. Frau, Mann, du bist frei von deiner Schwäche. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das sagt uns Paulus. Ja, wenn dieser Geist uns gegeben ist, warum nehme ich dann immer noch vor allem meine Schwäche und Furchtsamkeit wahr? So ähnlich könnte Timotheus auch gefragt haben. Und manches in den Briefen, wenn man das so liest, dann liest man einen Satz von Paulus und dann kann man fragen, warum hat er den Satz gesagt? Denn wenn der Paulus einen Satz schreibt in seinem Brief, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, dann fragt man sich, warum hat er den Satz gerade dem Timotheus gesagt? Und kurz davor steht nämlich was. Timotheus mag nämlich sich auch so gefragt haben, wo ist denn die Kraft? Ich bin doch noch jung, ich bin vielleicht schwach und furchtsam. Und Paulus erklärt ihm etwas, was ich für meine Vorstellung ganz hilfreich finde. In Vers 6, da schreibt er, aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Andere Übersetzer sprechen davon, die Gnadengabe wieder anzufachen. Nun, wenn man etwas erwecken muss, so ist es dabei einzuschlafen. Oder wenn man etwas neu anfachen muss, dann ist die Flamme dabei zu erlöschen. Es ist aber da. Es ist vorhanden. Es muss nur freigeschaltet oder aktiviert werden. Und dann erlebe ich, wie sich in mir etwas ändert. Für manche Änderungen benötigt man mehr Zeit. Einige Entwicklungen gehen schneller, aber es sind nie meine eigenen Anstrengungen, die mich zu einem besseren Menschen machen. Es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, den Jesus geschenkt hat. Aufgrund dieses Satzes, den Jesus zu der verkrümmten Frau gesprochen hat, Frau, du bist los von deiner Schwäche, dann stelle ich mich nochmal vor die folgende Wahl. Willst du dich nochmal 18 Jahre vom Geist der Schwäche regieren lassen? Oder lässt du dich von Jesus lösen und erlebst jetzt, wie du dich aufrichten kannst, egal auf welcher Entwicklungsstufe deines christlichen Weges du dich gerade befindest? Du kannst dich sofort aufrichten, die neue Freiheit genießen und Gott dafür loben und preisen. Amen.